Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Katschnetscher 2021 in Rom gestartet,
erzählt die Kunsthistorikerin Sabine Fellner.
Und der damalige Leiter Georg Schnetzer ist aus unterschiedlichen Gründen auf mich zugekommen, ob ich nicht eine Ausstellung machen möchte in Rom. Und wir haben uns dann sehr schnell auf dieses Thema geeinigt und haben sozusagen die erste Ausstellung dort gestartet. Und eigentlich war gar nicht daran gedacht, das weiterzuführen. Aber Theresa Inschein war zufällig bei der Eröffnung der Ausstellung und so begeistert von dem Projekt, dass ich dann mit ihr gemeinsam beschlossen habe, es wäre doch schön, wenn wir eine Ausstellungsserie starten. Und so hat's begonnen. Nächste Station war dann Budapest. Und von da an ging Schlag auf Schlag.
Was im Herbst 2021 im österreichischen Kulturforum Rom begann, hat sich zu einer Ausstellungsweltreise entwickelt. 12 Kulturforen in ebenso vielen Ländern wurden von österreichischen und ortsansässigen Künstlerinnen und Künstlern bespielt. Einige wanderten mit, andere kamen hinzu. Nun sind rund 120 Exponate im Lentos Kunstmuseum Linz zu sehen. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast, der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Sabine Fellner.
Die Idee ist, transkulturell, interdisziplinär zu arbeiten und an jedem Standort österreichische Künstlerinnen in einen Dialog, in einen kreativen Dialog zu bringen mit KünstlerInnen des Gastlandes. Und es ist ja so, dass jede Ausstellung anders aussieht, also abgestimmt auf die Möglichkeiten des Ortes, aber auch auf die Dialogpartner, sage ich jetzt einmal, oder Partnerinnen. Bisweilen suche ich die Künstlerinnen vor Ort selbst aus, bisweilen arbeiten mir aber auch ortsansässige Kuratorinnen zu, also kuratieren das mit mir gemeinsam, weil die natürlich die Kunstszene am besten kennen vor Ort und helfen mir dann, die geeigneten Positionen zu finden. Und je nachdem, welche Positionen das sind, variiere ich dann auch die Künstlerinnen, die aus Österreich kommen. Ja, also weil das ja immer eine runde Sache ergeben soll, ändern sich dann die Positionen aus Österreich entsprechend den Positionen, die aus dem jeweiligen Gastland kommen.
Wie lange arbeiten Sie an einer Ausstellung?
Das ist ganz unterschiedlich, weil eben die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Es ist ja so, dass die Kulturforen, die österreichischen Kulturfonds weltweit teilweise eigene Galerie- oder Ausstellungsräume haben von unterschiedlicher Größe, teilweise keine eigenen Räume zur Verfügung haben, dann wird kooperiert mit Galerien oder mit Museen und je nachdem, welches Raumangebot zur Verfügung steht, umfassen die einzelnen Ausstellungen 20 bis 40 Positionen und je nachdem, wie viel sozusagen möglich ist oder was möglich ist, dauert es natürlich länger oder kürzer, eine Ausstellung vorzubereiten.
Die Künstlerinnen und Künstler beziehen mit ihren Arbeiten zu den verheerenden ökologischen und ökonomischen Folgen des Klimawandels Stellung. Manche radikal und verstörend. Die britische Künstlerin Claire Morgan ist eine von ihnen.
Also ganz klar war mir von Anfang an, die Ausstellung muss ein starkes Zentrum haben. Und ich habe eine Arbeit gefunden von der wunderbaren Künstlerin Claire Morgan, eine irische Künstlerin, die in Großbritannien lebt, die sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ihre Arbeit in die Ausstellung zu integrieren, war mir also ein großes Anliegen. Es ist uns auch gelungen, es war nicht ganz einfach. Sie musste auch kommen und 2 Tage lang diese Installation selbst einrichten. Und es ist eine Arbeit, die unglaublich berührend visualisiert, wie wir im Moment mit unserer Natur und Umwelt umgehen. Sie zeigt eben eine nackte Frau, die mit aus, ausgebreiteten Armen im Zentrum dieser Installation steht und um sie herum stürzen sozusagen Vögel herab. Es sind präparierte Vögel, die da zu sehen sind. Wichtig ist zu erwähnen, dass für die Arbeit von Claire Morgan kein Tier sein Leben lassen muss. Sie arbeitet sozusagen mit Unfallopfern, also Vögel, die eben durch Autounfälle oder unterschiedlichste Einwirkungen zu Tode gekommen sind. Und sie hat auch aus Respekt vor den Tieren selbst das Handwerk der Taxidermie erlernt und präpariert diese Tiere selbst, die Vögel, manchmal arbeitet sie auch mit Füchsen, und sie präpariert sie so, dass man ihre Wunden sehen kann.
The inevitable heat death of the universe, der unvermeidliche Hitzetod des Universums, nennt Claire Morgan ihr Werk. Bei der Eröffnung von Touch Nature im Lentus-Museum Linz meint die Künstlerin, dass ihr Werk das Zeitalter des Massenaussterbens heraufbeschwöre, in das wir eintreten. Sie wolle auf die Gedankenlosigkeit aufmerksam machen, mit der wir unsere Umwelt zerstören. Es betreffe uns alle und wir sollen dringend unsere eigene Rolle in diesem kollektiven Akt der Zerstörung überdenken. Vor dem Hintergrund, dass Amerika dem Weltklimaabkommen erneut den Rücken zukehren will, ist dieser Satz und die Lentus-Ausstellung aktueller denn je. Das zeigt auch die Arbeit von Gregor Seiler, der das Verschwinden der Gletscher beobachtet.
Ja, also Gregor Seiler, der Fotograf, ist einer der Künstler, die einfach abbilden, was passiert im Moment. Und in der Lentus-Ausstellung und auch in einigen Stationen davor, beispielsweise in New York, war eine Arbeit von ihm zu sehen, die sich eben mit der Gletscherschmelze beschäftigt. Und wir sehen einen Tiroler Gletscher, der mit Tüchern abgedeckt ist. Es ist eine, wie ich finde, sehr berührende Arbeit, weil sie zeigt, wie der Mensch verzweifelt versucht, die Auswirkungen dieser Klimakatastrophe hintanzuhalten, indem er eben die Gletscher mit Tüchern bedeckt, um sie vor dem Abschmelzen zu bewahren. Und tatsächlich, wenn man sich aber diese Fotoarbeit anschaut, hat man das Gefühl, die Gletscher sind bereits unter Leichentüchern begraben.
Was aber wäre die Zukunft ohne Hoffnung? Botschafter Christoph von Hohenstein, der Leiter der Auslandskultursektion des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten, wird nicht müde, Kunst und Ökologie zusammenzuführen und einer regenerativen Natur das Wort zu reden. Dafür seien wir auch auf Kunstschaffende angewiesen, schreibt er in dem wunderschön gestalteten Ausstellungskatalog und fügt hinzu, dass Ausstellungen wie Touch Nature nicht den Abschluss Klima, Natur und umweltrelevanter künstlerischer Arbeiten markierten, sondern den Anfang bildeten. Vielmehr seien sie ein Ausgangspunkt für eine Zumutung, nämlich Kunstschaffende zu befeuern, in ihren künftigen Arbeiten noch ein, zwei entscheidende Schritte weiterzugehen, sich also mit der Klima-, Biodiversitäts- und ökosozialen Gesamtkrise so vertraut zu machen, dass daraus bedeutende Kunst entstehen kann und darüber hinaus die Vorstellungskraft und den Mut aufzubringen, sich künstlerisch auf Neuland zu wagen. Uli Eigner, Barbara Anna Husar und Edgar Hornetschläger haben dies getan.
Uli Eigner, eine österreichische Künstlerin, die also auch an jeder Station vertreten war, sie hat großformatige Buntstiftzeichnungen geschaffen von fantastischen Pflanzen und Blüten, in die sie die 206 Nationalflaggen einarbeitet, um eben zu visualisieren, dass nur über Grenzen hinweg diese große Krise bewältigt werden kann. Eine andere sehr spektakuläre Arbeit, interessanterweise wieder von einer Frau, von Barbara Anna Husar, beschäftigt sich auch damit, dass man sozusagen in ganz großer Dimension denken muss, global denken muss. Sie hat einen riesigen Heißluftballon geschaffen in Form eines pinkfarbenen Kuhäuters. Und dieses pinkfarbene Kuhäuter erhebt sich immer wieder zu Ballonfahrten, beispielsweise sehr spektakulär eine Ballonfahrt über die Alpen. Und dieser Euter oder dieses Euter ist eine soziale Skulptur am Himmel, die eben anregen soll, einen Wertewandel. Und das Euter, das sehr stark natürlich für das weibliche Prinzip steht, wird sozusagen aus seinem Kontext herausgenommen und als Signe, als Zeichen in den Himmel geschrieben, um, ja, man kann ruhig sagen, einen ökofeministischen Zugang zu diesem Thema wieder aufzunehmen und voranzutreiben. Dazu gibt es eine sehr schöne Geschichte. Während der Lockdowns, also während Covid, ist es ihr tatsächlich gelungen, am 26. Oktober, das ist ja unser Nationalfeiertag und da gibt es die traditionelle Präsentation des Bundesheeres auf dem Heldenplatz, und ihr ist es tatsächlich gelungen, mit diesem pinkfarbenen Euter über den Heldenplatz zu fahren. Was spektakulär ist, weil so eine Ballonfahrt muss man ja von langer Hand vorbereiten. Man kann ja einen Ballon nicht wie ein Auto lenken. Das heißt, man muss mit den Luftströmen und Winden und so weiter kalkulieren. Und tatsächlich war es so, dass der ursprüngliche Ort, von dem sie starten wollte, in letzter Sekunde sich als ungeeignet erwiesen hat, weil die Winde sich gedreht haben und in Windeseile dieser Ballon wieder eingepackt werden musste, an einen anderen Startort gebracht werden musste. Und sie hat es also dann wirklich unter größtem Aufwand und größter Anstrengung geschafft, diesen Ballon rechtzeitig zu starten, rechtzeitig über den Heldenplatz fahren zu lassen. Und sie sind dann irgendwo gelandet, ungeplant, und mussten dann also irgendwo wieder eingesammelt werden. Ja, und im Lentus haben wir diesen Heißluftballon gleich beim Eingang abgebildet in einer riesigen Fotoinstallation, die den Besucher, die Besucherin eben empfängt, wenn sie das Lentus betreten. Und Edgar Honnetschläger verbindet ganz konkret Kunst mit Umweltaktivismus. Das ist ein ongoing Prozess. Er wirbt im Kollektiv Land, um dieses Land zu einer non-human zone zu erklären und das Land den Insekten zurückzugeben. Also das Land darf vom Menschen nicht betreten werden. Es bleibt quasi sich selbst überlassen, damit es sich regenerieren kann. Und die Pflanzenvielfalt und die Insektenvielfalt sozusagen sich ungestört auf diesem Land wieder erholen und regenerieren kann. Und er arbeitet beispielsweise auch ganz konkret mit einer Etymologin des Naturhistorischen Museums zusammen, also arbeitet interdisziplinär, und ihm wird also noch während der Laufzeit von Touch Nature im Lentus Kunstmuseum eine Personale gewidmet im Stadtmuseum Nordico. Das heißt, das Nordico richtet dann sozusagen noch einmal die Linse auf diese Form der Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise.
Künstler waren schon immer diejenigen, die auf Fehlentwicklungen hinwiesen und in ihren Werken und in ihrer persönlichen Lebensführung radikal andere Wege einschlugen. Mit der Imagine Arts and Ideas Initiative ging die Sektion Internationale Kulturangelegenheiten des Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten aber noch einen Schritt weiter und rief einen neuen Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft unter Einbeziehung der Wirtschaft ins Leben. Auch dafür gibt es bei Touch Nature Beispiele. Eines davon sind die Arbeiten des Fotografen Klaus Pichler mit der Medizinanthropologin Marlen Jellef und dem Mikrobiologen Martin Kirchmeier.
Zu sehen sind wunderschöne Tulpenbilder, die überzogen sind mit einem Schimmelpilz. Und die Geschichte dahinter ist sehr ernst und erschütternd eigentlich und beruht also auf einem tatsächlichen Vorkommnis. In Holland sind in einem Krankenhaus Patienten gestorben und man hat die längste Zeit nicht analysieren können, warum und woran. Bis man schließlich draufgekommen sind, es sind die Tulpen vor dem Krankenzimmer, die sozusagen Auslöser dieser Katastrophe sind. Tulpen werden ja, wie wir wissen, von Holland aus in die ganze Welt exportiert. Und um sie resistent zu machen für diese Reise, sind sie sehr stark behandelt mit Fungiziden. Das führt dazu, dass diese Schimmelpilze, die die Tulpen entwickeln, resistent sind gegen Antibiotika. Und Patienten dieses Krankenhauses haben sich eben über diese Sporen des Schimmelpilzes, die also durchs Fenster hereingekommen sind, infiziert und die Antibiotika waren wirkungslos. Das zeigt sehr schön mehrerlei Dinge. Erstens, wie global man denken muss, weil die Welt ist ja vernetzt, also über den Handel vernetzt natürlich, über die Globalisierung. Und es zeigt auch sehr schön, dass der Mensch sich nicht bewusst ist, wenn er auf einem oder in einer Situation eingreift in die Natur, welche Folgen er damit lostritt. Das ist eins auch der Kernthemen dieser Ausstellung, zu visualisieren auch, was Theoretiker und Philosophen ja schon die längste Zeit in ihre Überlegungen integriert haben. Dieses Netzwerk, in das der Mensch eingebunden ist, und zwar eingebunden unwissentlich. Der Mensch hat die längste Zeit in seiner Hybris, ist davon ausgegangen, er steht über der Natur, kann eingreifen, manipulieren, optimieren, ohne dass es Folgen hat. Und wie sich jetzt zeigt, man sagt so gerne, die Natur schlägt zurück. Man muss sich aber vergegenwärtigen, die Natur ist weder gut noch böse. Die Natur reagiert einfach auf das, was der Mensch tut und auf die Eingriffe, die er tätigt. Und Denkerinnen wie Donna Haraway haben in sehr radikaler Weise diese Netzwerktheorie und dieses Verbundensein mit allem, mit allen Lebewesen auf der Welt sehr radikal weiter und zu Ende gedacht. Und was so schön abgebildet ist in der Ausstellung im Lentos und auch natürlich in den Ausstellungen, in den Kulturforen, dass Künstlerinnen in der Lage sind, die setzen sich ja sehr aufmerksam mit all dem auseinander und sie sind in der Lage, diese komplizierten Überlegungen zu visualisieren. Genauso wie sie in der Lage sind, eben zu visualisieren, womit sich die Wissenschaft beschäftigt. Also zum Beispiel Thomas Feuerstein ist so ein Beispiel, der auch interdisziplinär mit Wissenschaftlern arbeitet und sich mit Gentechnik beschäftigt. Oder aber ein rumänisches KünstlerInnen-Duo, das sich mit dem neuen Verfahren der Genschere auseinandersetzt und dazu eine künstlerische Arbeit entworfen oder gestaltet hat. In Zusammenarbeit übrigens mit der BOKU in Wien. Das, glaube ich, ist spannend an dieser Ausstellung, dass man einfach diese Vielfalt der Zugänge sieht und mit Ideen konfrontiert wird, mit denen man sich normalerweise vielleicht nicht auseinandersetzt.
Sie haben jetzt die Wissenschaft und Kunst sehr schön zusammengeführt, auch die Philosophie schon erwähnt. Elisabeth von Samsonow hat sich ja damit auch ganz stark auseinandergesetzt und ist vertreten.
Ja, also Elisabeth von Samsonow, selbst Philosophin und Künstlerin, hat ein hochinteressantes Projekt ins Leben gerufen, und zwar das Land der Göttinnen. Sie hat gemeinsam im Kollektiv mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden Land gekauft im Pulkautal und hat dieses Land eben zum Göttinnenland erklärt. Man muss dazu wissen, dass genau in dieser Region die Venus von Willendorf gefunden wurde und dieser dort vorkommende Lössboden offensichtlich besonders geeignet ist, archäologische Funde zu konservieren. Also man hat da eine wirklich große, große Anzahl an archäologischen Funden gemacht. Und Elisabeth von Samsonow hat auf diesem Land eine Jurte errichtet und initiiert immer wieder Symposien, Zusammenkünfte, die interdisziplinär aufgestellt sind von Archäologinnen, Biologinnen etc. weltweit, die sich eben Gedanken machen über die aktuelle Situation und interdisziplinär auch forschen. Sie hat, das ist in der Ausstellung im Lentos zu sehen, war auch an mehreren Standorten zu sehen, einen wunderschönen Videofilm produziert, der sehr schön zeigt diese Idee der Vernetzung. Und zwar sieht man einerseits quasi auf der Erdoberfläche auf eben diesem Göttinnenland ein Göttinnenfest und immer wieder dazwischen geschnitten zoomt sie in den Erdboden und zeigt, was unter der Erdoberfläche für Leben zugange ist, sage ich jetzt einmal salopp. Also man sieht die Bakterien und die Lebewesen, die eben unsichtbar für uns dafür sorgen, dass der Boden, auf dem wir leben und von dem wir leben, in dem wir also anbauen und ernten, die Arbeit, die leisten, damit wir eben auf der Erdoberfläche unser Leben gestalten können. Und das illustriert eben wunderbar diese Idee beispielsweise von Donna Haraway. Ich glaube, wenige Besucherinnen, die ins Lentos kommen, werden Donna Haraway gelesen haben. Aber es gibt möglicherweise einen starken Anstoß jetzt, sich näher mit diesen Denkgebäuden auseinanderzusetzen.
Die Natur müsse auch gefühlt werden, schrieb einst Johann Wolfgang von Goethe. Manchmal lässt uns die Natur auch fühlen, was wir antun. Denkt man an die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2024 in Österreich, an die Hitzewellen und Dürrekatastrophen in vielen Teilen der Welt und an das weltweite Artensterben, wird klar, dass wir über das menschliche Empfinden hinaus Konzepte entwickeln müssen. Der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour hat für seine Überlegungen die Urgöttin Gaia herangezogen. Für ihn ist die in der griechischen Mythologie personifizierte Erde namensgebend für das komplizierte Netzwerk menschlicher und nichtmenschlicher Akteure und Akteurinnen.
Ja, Bruno Latour ist ein weiterer wichtiger Vordenker in Sachen ökologischer Krise, der den Gaia-Begriff wieder neu aufnimmt und damit auch illustrieren möchte, dass man sozusagen die Erde als zusammenhängenden großen Kosmos denken muss, dass wir uns überlegen müssen, wie wir die Erde, in der wir leben, mit der Erde, von der wir leben, wieder in Einklang bringen. Momentan ist es ja so, dass durch die ungehinderte Ausbeutung der Ressourcen der Erde, vor allem der globale Süden, jetzt stark konfrontiert ist mit den Auswirkungen der Klimakrise, was sehr schön zeigt, dass diese Vernetzung jetzt sozusagen virulent wird und die Auswirkungen so starke Ausmaße annehmen, dass auch wir in Österreich direkt konfrontiert werden mit den Auswirkungen der Klimakatastrophe.
Sie haben eben davon gesprochen, dass wir versuchen müssen, mit der Natur in Einklang zu leben und nicht gegen sie zu agieren. Friedensreich Hundertwasser hat ja das auch im Sinne der Architektur sehr schön vorgeführt.
Ja, also natürlich die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist nicht neu. Bereits in den 70er, frühen 80er Jahren haben sich Künstlerinnen massiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ich nenne nur Lois Weinberger, aber auch Friedensreich Hundertwasser, der also zu seiner Zeit gerne als Spinner abgetan wurde, hat sich sehr intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt, hat sich auch gefragt, wie können wir in den Großstädten eine neue Form der Architektur entwickeln, die diesen Einklang mit der Natur realisieren kann. Aber auch beispielsweise natürlich Joseph Beuys, der bei der Documenta 7000 Eichen gesetzt hat unter dem Titel Stadtverwaldung anstatt von Stadtverwaltung. Also ein sehr schönes Wortspiel. Das heißt, wie gesagt, das Thema ist nicht neu. Manche Positionen knüpfen daran an, aber wie schon eingangs erwähnt, gibt es eben aktuell tatsächlich auch ganz neue, spannende Zugänge.
Wie kann man sich den Alltag von Frau Dr. Fellner vorstellen? 12 Kulturforen bespielt, wenn auch mit Kuratorinnen vor Ort, in der Kunstszene in Wien verankert. Wie schafft man den Spagat? Oder ist das der Kunsthistorikerin inhärent?
Ja, also die kunsthistorische Praxis beinhaltet natürlich, dass man nicht nur sich mit österreichischen Positionen beschäftigt, sondern man ist ja permanent im Austausch mit der Welt, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein riesiges Arbeitspensum, das da zu bewältigen war. Und ich habe es auch nur geschafft, indem ich mir seinen Assistenten genommen habe, der mich dabei unterstützt, die ganz faktische organisatorische Arbeit zu erledigen. Ein ganz junger Philosoph, der mich aber auch einbindet in die ganz aktuelle Szene teilweise und mir auch immer wieder ganz aktuelle, ganz junge Positionen vorschlägt. Was dann auch dazu führt, und ich glaube, das ist ganz wichtig und ist mir eigentlich bei all meinen Themenausstellungen immer ein Anliegen, generationsübergreifend auch zu arbeiten. Und gerade bei einem Thema wie ökologischer Krise ist es sehr schön zu sehen, dass alle Generationen sich Gedanken drüber machen. Und in der Lentus-Ausstellung sind Künstlerinnen vertreten, die über 80 Jahre alt sind, wie beispielsweise Margot Pilz, aber auch Positionen zu sehen von Künstlerinnen, die Ende 20 sind, wie zum Beispiel Paul Spendier, der diese wunderbare Skulptur eines kollabierten Wildrades geschaffen hat. Also es ist nicht nur eine länderübergreifende Zusammenschau, sondern eben auch eine generationsübergreifende Zusammenschau.
Viele der Kunstschaffenden, die in einem der 12 Kulturforen ihre Arbeiten gezeigt haben, kamen zur Ausstellungseröffnung ins Lentus Kunstmuseum Linz. Eine große Freude?
Eine ganz große Freude war, dass wirklich sehr, sehr viele KünstlerInnen, die eben während dieser Reise sozusagen Teil des Projektes waren, tatsächlich auch zur Ausstellungseröffnung gekommen sind. Im Lentus präsentieren wir knapp über 100 KünstlerInnen. Sozusagen der Kern sind natürlich wieder die österreichischen Positionen. Und es ist tatsächlich gelungen, aus jeder Ausstellung, die in den Kulturforen stattgefunden hat, mindestens 2 bis 3 Positionen tatsächlich nach Österreich zu holen, was natürlich nicht ganz einfach ist. Aber das ist uns gelungen und ich glaube, das Lentus bietet jetzt einen sehr schönen Überblick, wie international KünstlerInnen sich mit dem großen Thema der Gegenwart, der ökologischen Krise auseinandersetzen und zeigt auch, wie vielfältig die Zugänge sind. Interessant ist, dass einerseits natürlich die traditionellen Medien vertreten sind, Malerei, Zeichnung, Skulptur, aber auch neue Medien immer mehr Platz greifen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auch teilweise in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, sich mit diesem Thema beschäftigen.
Eine davon ist Ramona Schneckenburger, zwar nicht mit der Wissenschaft, aber sie nimmt doch ein völlig neues Medium, mit dem sie arbeitet.
Ja, also vielleicht ganz kurz nur zu den künstlerischen Strategien, wie Künstlerinnen an dieses Thema herangehen. Also es lassen sich 3 Grundstrategien festmachen, die natürlich teilweise auch ineinander fließen und sich überschneiden. Zunächst einmal aufzuzeigen, wie geht der Mensch im Anthropozän mit der Natur um? Wie ist die tatsächliche momentane Situation? Eine zweite Strategie ist, Protest zu erheben. Und die dritte Strategie ist, Visionen zu entwickeln für einen neuen Zugang zur Natur und einen respektvolleren Umgang mit unserer Umwelt. Ramona Schneckenburger nimmt eine besondere Position ein. Es gibt einen Zugang von Künstlerinnen, die sehr stark in den Fokus nehmen, was bislang oft übersehen wurde. Dinge sichtbar zu machen, die nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Ob das nun ausgestorbene Insekten sind, aussterbende Pflanzen, ob es Lebewesen sind, die mit freiem Auge normalerweise nicht sichtbar sind, Unterwasserwelten beispielsweise, wie Anne Tookie Jordan das in ihrer Videoarbeit getan hat. Und Ramona Schneckenburger nimmt nun in den Fokus etwas, was normalerweise im Abfall landet, und zwar Fischhaut. Fischhaut von heimischen Fischen, die sie sozusagen also nicht in den Abfallkorb wandern lässt, sondern sie verarbeitet sie zu wunderschönen, bizarren, kleinen Skulpturen, die sie auch in der Lentus-Ausstellung zu einer wunderschönen Installation inszeniert hat und die wirklich wunderbar mehrere Ebenen anspricht. Was ich schon gesagt habe, also den Fokus auf etwas zu legen, was normalerweise nicht im Zentrum des Interesses steht, aber auch gleichzeitig die Zerbrechlichkeit unserer Umwelt und unserer Natur, die uns oft nicht so bewusst ist.
Sie haben gesagt, Sie haben sich schon länger damit beschäftigt. Wann war ein Knackpunkt, wo Sie gesagt haben, jetzt muss man was tun?
Also ich habe mich tatsächlich natürlich schon länger mit Natur beschäftigt und natürlich auch aufgrund meines Studiums, bin ja Kunsthistorikerin, kommt man ja an der Auseinandersetzung der Kunst mit der Natur nicht vorbei. Traditionell Landschaftsdarstellungen. Was mir also bei der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst aufgefallen ist, dass natürlich die klassische Landschaftsdarstellung in gewissem Sinne immer noch präsent ist, auch bei diesem Thema. Aber wie sehr neue Wege gesucht werden, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das hat mich fasziniert. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, es wäre Zeit, die Kunst zu Wort kommen zu lassen. Ich meine, ich bin ja nicht die Erste, es wäre vermessen. Das Thema Ökologie und Kunst ist ja inzwischen international in den Ausstellungshäusern und Museen angekommen, immer wieder unter unterschiedlichen Aspekten und Gesichtspunkten. Und ja, also im Lentus Kunstmuseum, glaube ich, ist jetzt tatsächlich ein sehr schöner Überblick über diese unterschiedlichen Zugangsformen zu diesem Thema zu sehen.
Im wunderbaren Ausstellungsraum im ersten Stock im Lentus hat man viele Durchblicke und somit Einblicke. Das sind dünne Wände, die diese Einblicke und Ausblicke ermöglichen. Waren Sie bei der Konzeption der Ausstellungsräume beteiligt?
Ja, also das ist ganz eng in Zusammenarbeit entstanden mit dem jungen Architektenkollektiv Wiener Halle. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt und die Schwierigkeit war, ich wollte abgebildet haben, alles ist mit allem verbunden. Und diese Grundidee, dass eben einerseits alles mit allem verbunden ist, dass die unterschiedlichen künstlerischen Zugänge sich sehr stark verschränken und miteinander verbinden, das alles sollte sozusagen im Ergehen der Ausstellung für den Besucher und die Besucherin fühlbar und spürbar sein. Und die jungen Architekten haben dann die Idee gehabt, eine Ausstellungsarchitektur aus ökologischem, recyceltem Papier zu entwickeln. Und tatsächlich durchschreitet man jetzt einen Raum, in dem eine schwebende Papierarchitektur sozusagen durch das Thema führt. Und das Wunderbare ist, dass diese Ausstellungsarchitektur, wenn der Besucher durchgeht, reagiert. Sie beginnt nämlich auf den Luftstrom, den man erzeugt, wenn man vorbeigeht, zu reagieren und schwingt leise mit. Und es ist eine wunderbare Metapher für das gesamte Thema, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat und eine Reaktion auslöst, die uns unbewusst ist. Eine wunderschöne Arbeit, die gleich am Eingang beziehungsweise noch im Außenraum des Museums, des Lentus Museums, die wir dort positioniert haben, ist die Arbeit von Marie-Lise Seiler. Es sind große Fotografien von Schmetterlingen, eine Arbeit, die an jeder Station zu sehen war. Und diese Schmetterlingsbilder werden sozusagen auf den Boden geklebt und die Künstlerin zwingt die Besucherinnen und Besucher, über diese Schmetterlingsbilder hinwegzuschreiten. Das heißt, sie macht auf sehr subtile Art bewusst, dass wir oft über Dinge hinwegtrampeln, ohne uns bewusst zu machen, was wir eigentlich tun. Und in der Ausstellung selbst dann haben wir das Bild, das an 12 Stationen sozusagen auf dem Boden gelegen ist, und in 12 Ländern betrampelt wurde, in die Ausstellung an die Wand gehängt. Als Mahnmal kann man ruhig sagen, dafür, wie wir mit der Natur umgehen. Und wie Sie schon erwähnt haben, diese schwebende Architektur, die also einzelne Bereiche voneinander abgrenzt, aber gleichzeitig auch wieder verbindet, bietet eben immer wieder Durchblicke und Einblicke in andere Bereiche und visualisiert eben auf diese Art und Weise auch sehr schön, alles hängt mit allem zusammen.
Bis 18. Mai 2025 ist die multimediale Ausstellung Touch Nature im Lentus Kunstmuseum zu sehen. Wie gesagt, nehmen rund 100 internationale Kunstschaffende zu den verheerenden politischen, ökologischen und humanitären Auswirkungen des Anthropozäns Stellung. Es ist eine Schau, die von Protest und Dokumentation erzählt und zum Widerstand gegen die stete Zerstörung unserer Welt auffordert. Und was ist Sabine Fellners Quelle der Inspiration?
Ja, die Kunst. Die Künstlerinnen und die Künstler, die mir immer wieder die Möglichkeit geben, das Thema aus einem vollkommen neuen Blickwinkel zu betrachten und die es immer wieder schaffen, anzurühren und emotional zu berühren, aufzurütteln, oft zu erschrecken auch. Also manche der Kunstwerke, die man im Museum sieht, sind ja durchaus auch verstörend, aber sie geben eben auch Hoffnung.
Sabine Fellner bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, inspiriert durch die Auslandskultursektion des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. In 14 Tagen hören Sie einen Kunst im Gespräch Podcast, den ich mit Claudia Lacher, die für die Ausstellung in der Lennox Foundation im südafrikanischen Pretoria mit Eva Fischer die KI Iona adaptiert hat.
Mein Name Iona ist eine Mischung aus mehreren Bedeutungen. Ein kleines Wortspiel mit Tiefgang.
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.